Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Archäologie News, heute noch für den Januar 2024. Ja, was ist alles passiert? Wir schauen uns heute Bestattungen an, eine neue Technikform und was zu Krankheiten. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video oder wenn ihr es im Podcast hört, ganz viel Spaß beim Zuhören. Als erstes blicken wir heute in das dritte Jahrtausend vor Christus, in die frühe Bronzezeit bzw. den Übergang zur frühen Bronzezeit, in die sogenannte Glockenbecherkultur, denn da hat so ein gewisser Wandel in der Bestattungsweise stattgefunden. Man ist von diesen Kollektivbestattungen übergegangen zur individuellen Bestattung und da gibt es einige interessante Gräber und in diesem Fall wurden zwei Gräber untersucht, einmal aus Luxemburg, einmal aus Großbritannien, 500 Kilometer auseinander gelegen und dort ist ein Elternteil mit einem Kind ja in einer schützenden Position bestattet und diese beiden Gräber kann man eben sehr gut miteinander vergleichen und jetzt haben wir einerseits diesen Wandel zur individuellen Bestattung hin, aber wir haben eben auch so diese Frage, ja, in welchem Verwandtschaftsgrad bestattet man dann dort miteinander? Ganz kurz was zur Fragestellung und den ja, zu der Auffindung der Gräber. Es ging los in der Jetztzeit, sage ich mal, vor 24 Jahren. In Altwies in Luxemburg ist ein Grab gefunden worden, was eben ganz besonders war, denn dort lag eine Frau mit einem Kind in einem Grab und sie hält den Kopf des Kindes eben in ihrer Hand. Sie sind einander zugewandt und es ist, ja, ergibt ein sehr harmonisches Bild eben. Und dieses Grab ist in dieser Form eben überhaupt nicht alleine. Es gibt einen direkten Vergleich, wie bereits gesagt, 500 Kilometer entfernt in Dunstable Downs in Bedfordshire in Großbritannien. Und ja, dort wurde ein Grab gefunden, deutlich früher, nämlich 1887. Aber die Knochen haben sich wunderbar erhalten, es war in einem Grabhügel. Und man hat das Ganze sehr gut dokumentiert. Also nicht alle Altgrabungen laufen immer schlecht. Es gibt auch sehr, sehr gute. Und ja, die kann man perfekt miteinander vergleichen. Und dann stellt sich jetzt die Frage, kannten sich diese Gruppen oder waren die vielleicht sogar wirklich miteinander verwandt, weil es eben so ja, 1:1 gleich ist? Sind die Personen gewaltsam umgekommen? Ja, also man hat sich viele Fragen gestellt und ist dann mit Archäologie, Anthropologie und zum Glück gut erhaltener alter DNA, ja, diesen Fragen entgegengetreten. Die DNA-Analyse kam dann zu faszinierenden Ergebnissen. Es konnten alle vier Individuen beprobt werden und dabei kam raus, dass diese hauptsächlich von Steppenpopulationen abstammten, die aus Osteuropa und Mitteleuropa in dieser Zeit des dritten Jahrtausends eben migrierten. Und in Altwies haben wir eine Frau, die mit einem 3 Jahre alten Jungen bestattet wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass es sich hier um Mutter und Kind handelt. Und auf der anderen Seite in England haben wir eine junge Frau mit einem ungefähr 6 Jahre alten Mädchen. Und dabei handelt es sich um Tante und Nichte. Was auch noch sehr interessant ist, ist eben, dass in der Glockenbecherzeit hat man sehr stark getrennt nach Geschlecht in der Ausrichtung des Grabes bestattet. Und jetzt haben wir ja in einem der Fälle, eben in Altwies, praktisch männlich und weiblich im Grab. Und da hat man sich am Geschlecht des Kindes orientiert. Ich weiß jetzt nicht, da kann man viel reininterpretieren. Man könnte jetzt sagen, dass es patriarchal bestattet. Man könnte aber auch sagen, dass da einfach das Kind generell im Vordergrund stand und irgendwie wichtiger war. Und hätte man da jetzt auch ein Mädchen und den Vater würde sich das vielleicht eben an dem Mädchen orientieren. Also da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Da müsste man noch mehr Gräber finden. Es gibt sehr viele ähnliche Gräber. Aber diese beiden eben sind ja fast identisch. Da müsste man einfach mehr forschen, bevor man dann solche konkreten Aussagen trifft. Aber auch bei dem anderen Grab ist sehr interessant. Die sind, also Tante und Nichte, sind väterlicherseits miteinander verwandt. Und ja, man kann dann schon so grob für diese Zeit eben sagen, dass man ja wohl in größeren Familienverbänden eben gelebt hat und dann gemeinsam bestattet hat und da aber eben immer noch auf ja enge biologische Verhältnisse geachtet hat. Wie die vier Individuen umgekommen sind, konnte man leider bis jetzt noch nicht sagen, aber ich habe ja gesagt, es gibt viele andere Gräber, die ähnlich sind. Und da kann man dann immer sagen, ja, wenn die zeitgleich ins Grab kommen, liegt es oft an, ja, Pandemien, Krankheiten eben. Natürlich kann auch Gewalt eben eine Rolle spielen, aber in diesem Fall können wir es jetzt eben noch nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass die, ja, diese Form der Bestattung wohl strengen Ritualen unterlegen ist, weil wir ja wirklich über 500 Kilometer Distanz so ähnlich bestattet haben. Also das, da kann man sich schon Gedanken machen, ob da nicht ja wirklich so eine, ja, so ein höherer Kult dahinter steht, den wir halt heute schwer greifen können, aber mit Sicherheit ein, zwei Überlegungen in die Richtung wert ist. Es geht weiter und zwar mit etwas Technischem. Es ist nämlich gelungen, den ersten mobilen Computertomographen herzustellen zur Entschlüsselung antiker Texte bzw. antiker Keilschrifttafeln. Gelungen ist es Forschenden der Universität Hamburg und des deutschen Elektronensynchrotrons. Und ja, das ist schon eine große Sensation, würde ich sagen. Es ging los mit diesen Keilschrifttafeln im dritten Jahrtausend vor Christus. Diese Zeit haben wir gerade eben schon gehört, aber jetzt sind wir eben in Mesopotamien. Und dort hat man schon geschrieben. Und ja, diese Texte sollten dann natürlich nicht für jedermann zugänglich sein. Und so hat man die dann nochmal einfach mit Lehm versiegelt. Und wenn sie dann an ihr Ziel gekommen sind, hat man den Lehm drumherum aufgemacht und konnte dann lesen, was auf der Tafel steht. Und wie das heute auch noch so der Fall ist, nicht jeder Brief, nicht jedes Päckchen erreicht sein Ziel. Und es gibt noch viele andere Gründe, warum man vielleicht so eine Keilschrifttafel eben nicht dann geöffnet hat. Und in den Museen dieser Welt liegen eben ganz, ganz viele dieser Keilschrifttafeln. Und es ist immer viel, viel einfacher, wenn die Technik zu den antiken Objekten kommt und nicht die antiken Objekte eine Weltreise hinlegen müssen, um zur Technik zu kommen. Der Tomograph funktioniert mit Röntgenstrahlung. Und bisherige Tomographen, die diese Strahlungsintensität haben, um ja diese Keilschrifttafeln möglicherweise lesen zu können, ja, die wiegen mehrere Tonnen und der neue leichte mobile Tomograph wiegt lediglich 400 Kilogramm. Ist natürlich immer noch eine große Menge, aber im Vergleich zu mehreren Tonnen ist es wirklich leicht. Und er hat jetzt auch schon, wir sind ja jetzt im Februar, er war im Louvre in Paris, denn dort liegt die größte Sammlung dieser Keilschrifttafeln weltweit mit über 12.000 Exemplaren. Und da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, da wird mit Sicherheit einiges Spannendes noch rausgefunden werden, was diese Tafeln jetzt enthüllt haben. Ja, weil davor konnte man immer nur sagen, oh, wir haben hier eine Tafel. Aber was dort alles genau besprochen wurde, das kann man jetzt in Zukunft lüften, dieses Geheimnis. Abschließend beschäftigen wir uns jetzt heute noch mit Krankheiten bzw. mit Syphilis-ähnlichen Erkrankungen zur Zeit von Kolumbus. Denn das ist immer noch ein großer Streitpunkt bzw. man weiß es einfach nicht innerhalb der Forschung. Hat jetzt Kolumbus die Syphilis von Europa nach Amerika gebracht oder war es genau andersrum? Was klar ist, dass zu dieser Zeit Syphilis in den europäischen Hafenstädten auf einmal boomt. Aber man weiß noch nicht genau, wo das Ganze eben hergekommen ist. Und jetzt hat man 2000 Jahre alte Knochen in Brasilien untersucht und die haben wieder eine perfekte Erhaltung gehabt. Und es ist gelungen, das Erbgut des Erregers Treponema pallidum festzustellen. Und dabei handelt es sich eben um eine Syphilis-ähnliche Erkrankung. Um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen: Treponematosen sind eine Gruppe von Infektionskrankheiten, wo eben auch die sexuell übertragbare Syphilis dazugehört. In diesem Fall wurde jetzt aber die endemische Syphilis nachgewiesen. Diese Krankheit kann über ja, einfachen Hautkontakt übertragen werden. Gibt es auch heute noch in sehr, sehr trockenen Regionen in Afrika und Asien. Was man jetzt auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass diese endemische Syphilis bereits 1000 Jahre vor der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus für uns Europäer, ja, das Ganze dort in Südamerika existiert hat, aber eben in diesen Knochen keine sexuell übertragbare Syphilis nachgewiesen werden konnte. Das heißt, ja, diese Theorie, dass Kolumbus das aus Südamerika oder aus Amerika nach Europa gebracht hat, wird immer unwahrscheinlicher. Es ist aber noch nicht bewiesen. Also so weit sollte man dann noch nicht sprechen. Und was auch herausgefunden werden konnte, dass dieser Erregertyp der endemischen Syphilis wohl in der Zeit vor, ja, 12.000 vor Christus bis 550 vor Christus entstanden ist. Ich kenne mich in der Medizin nicht so ganz aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier richtig von Mutieren sprechen kann. Was aber auf jeden Fall ist, dass diese Bakterien ja auch Erbgut untereinander austauschen und sich weiterentwickeln. Und es gibt eben die Theorie, oder man vermutet, dass durch diesen Prozess, man nennt das Rekombination, sich dann die sexuell übertragbare Syphilis entwickelt hat. Man weiß immer noch nicht genau eben, wo das Ganze jetzt stattgefunden hat. Es gibt auch Hinweise auf Finnland und Polen, dass es dort auch schon sehr früh solche Krankheitserreger eben oder Krankheiten gegeben hat. Sehr komplexes, spannendes Thema auf jeden Fall. Und ja, Krankheiten beschäftigen uns natürlich nach wie vor. Das finde ich immer ein spannendes Thema, weil das, ja, wir haben irgendwie für die Vergangenheit immer nur so die Pest im Kopf. Aber da gab es natürlich noch deutlich mehr. Vieles, von dem wir nicht wissen. Und drum ist es so schön, wenn wir heutzutage Knochen so super untersuchen können. Und wie wir es eingangs heute gesehen haben, Altgrabungen, Knochen so gut konserviert, ausgegraben haben, so gut dokumentiert haben, dass wir selbst mit, sage ich jetzt mal grob, 200 Jahre alten Funden immer noch wunderbar arbeiten können. Das war's an dieser Stelle auch schon wieder, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören an die Leute aus dem Podcast. Einige von euch haben es schon mitbekommen, ich bin wieder am Streamen auf Twitch. Schaut da sehr gerne vorbei. Kommt dafür auf den Discord-Server oder abonniert mich auf Instagram. Da kriegt ihr dann immer mit, wann ich streame. Ich halte Vorträge und wir werden in ein paar Museen ein paar Interviews führen. Aktuell befinden wir uns im 10. Jahrhundert, die Zeit der plündernden ungarischen Horden in West- und Südeuropa. Findet ihr hier auch auf YouTube, wenn ihr es im Livestream verpasst. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.